Morgen. Kennt ihr folgende Situation? Ihr seid in einem Café und ihr merkt am Nachbartisch so eine merkwürdige Stimmung. Da ist ein Typ und mit enormer Expertise bestellt er ein Sandwich und erzählt ganz beeindruckend davon, was er für einen Job hat und was er alles tut. Und ihm gegenüber sitzt eine junge Frau, spielt mit ihren Haaren, strahlt, lacht sehr über jeden ganz okayen Witz. Und du merkst, da sind gerade zwei, die sind damit beschäftigt, sich auszuchecken, ob das was werden kann oder nicht. Ich finde es immer süß, wenn man das mitbekommt, so am Nebentisch irgendwie. Ich höre keine Leute ab, aber ich finde es interessant. An einem Dienstagnachmittag in einem Café namens Le Toulonnais fand ein solches erstes Date statt. Ein junger Mann beeindruckte eine junge Frau durch die Bestellung eines Baguette Montpellier und einem enormen Filmwissen. Und eine junge Frau flirtete, gab sich erwachsen, gab sich etwas anspruchsvoll, ein bisschen interessiert, aber auch ein bisschen nicht so interessiert. Und es kam zu folgendem Gespräch. Ich erzähle euch jetzt nur, was diese junge Frau gesagt hat. Und ich sage euch, so ein Gespräch habt ihr bestimmt noch nie in einem Kaffee gehört. Sie sagte nämlich Folgendes. Also ich bin ja jetzt noch nicht lange Christ. Aber ich bin voll begeistert von Jesus. Der ist so cool. Und jetzt, wo ich Christ bin, möchte ich mein ganzes Leben auf diesen Jesus ausrichten. Und ich möchte nur das tun, was er machen will. Ich finde ihn richtig, richtig gut. Und ich glaube, ich möchte mein ganzes Leben, alles, was ich tue, an seinem Willen orientieren. Und weißt du was? Ich habe eine ganz spannende Stelle in der Bibel gelesen. Ich will nämlich jetzt die Bibel durchlesen. Ich habe jetzt gerade angefangen. Ich werde in einem Jahr durch die ganze Bibel durchlesen. Und ich bin jetzt schon bei 1. Mose 25. Und ich habe gelesen, das ist die Geschichte, wo Abraham seinem Diener den Job gibt, er soll eine Frau für ihn suchen. Und der Diener zieht los und sagt zu Gott, Herr, damit ich die richtige Frau finde, machen wir den Deal. Die Frau, die es sein soll, die muss zu mir kommen, muss sagen, darf ich dir was zu trinken geben und auch deine Kamele trinken. Und die junge Frau guckt den jungen Mann an und sagt, und weißt du was? Ein so ein Kamel trinkt 200 Liter Wasser. Also der Dealer hat es richtig schlau gemacht. Der hat etwas genommen, was so dermaßen unwahrscheinlich ist, dass wenn er irgendeine Frau findet, die das tut, das muss die richtige sein. Und dann guckt die junge Frau ihn an und sagt, und weißt du was? Ich habe mir Folgendes gedacht. Ich lasse mir einen ganz bekloppten Satz einfallen. Einen ganz ungewöhnlichen, total außer allem stehenden Satz. Und der Mann, der zu mir kommt und der diesen Satz sagt, das ist der Typ, mit dem ich zusammenkommen will. Tadam. Diese junge Frau war ich. Dieser junge Mann war mein Mann. Es kam nie zu diesem Satz, den ich mir überlegt habe. Aber ich kann euch sagen, der Umstand, dass Annelie nicht gleich losgerannt ist und sich gedacht hat, die hat total einen Knall und mit der will ich nie wieder was zu tun haben, ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass Gott einen Plan hatte mit uns und es auf seine Art und Weise sozusagen umgesetzt hat. Schön, dass du geblieben bist, Schatz. Vielen Dank. Meine Frage an dich ist aber, welche Erwartung hast du an die Führung Gottes in deinem Leben? Ich habe euch ein Aussagenspektrum mitgebracht und ich möchte euch einfach fragen, wo orientiert ihr euch in diesen Aussagen? Was trifft für euch am ehesten zu? Sagst du, Gott hat zu allem, was ich tue, eine Meinung? Oder sagst du als zweitens, Gott hat eine Meinung bei den wesentlichen Entscheidungen, das Alltägliche entscheide ich selber. Oder bist du bei Punkt 3? Gott gibt mir Grenzen vor, zum Beispiel durch die Gebote, aber innerhalb der Grenzen kann ich eigentlich machen, was ich will. Oder bist du bei Nummer 4? Gott hält sich eigentlich aus meiner Entscheidungsfindung komplett raus, aber wenn ich will, kann ich ihn bitten, vor allen Dingen, wenn ich Hilfe brauche, und dann hilft er mir. Was denkst du? Wo orientierst du dich? Ich glaube, das wäre ein spannendes Thema, das mal in den Hausgruppen zu besprechen. Was denken wir denn da eigentlich so? Wo steht Gott in unserem Leben? Was denkt er? Wie viel Mitsprache möchte er haben? Oder hat er einen Plan für mein Leben? Wenn du jetzt schon länger Christ bist, hoffe ich, dass du schon mehr Bibel gelesen hast als ich damals. Und deswegen frage ich dich, welche Bibelstellen kommen dir denn jetzt gerade in den Sinn? Es ist immer gut, wenn wir uns nicht einfach nur eine Meinung darüber machen, wie wir denken, dass Gott vielleicht denken könnte, sondern wir wirklich sein Wort nehmen und auch in seinem Wort nachforschen, ob er vielleicht eine Aussage darüber trifft, ob er einen Plan hat, was er dazu denkt. Ich möchte dir folgende Bibelstellen sagen, vielleicht sind die dir auch gerade in den Sinn gekommen. Das erste steht im Jakobusbrief. Da sagt Jakobus zu denjenigen, zu denen er schreibt, ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Und dann ermahnt er sie und sagt, statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir da noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Oder dir ist Psalm 143 eingefallen. Lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf einem sicheren Weg. Vielleicht hast du auch an Epheser gedacht. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Und wenn du schon die Kärtchen gelesen hast zu dieser Woche, dann bist du über Sprüche 16,9 gestolpert. Da steht, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Ich sag dir, Gott hat einen konkreten Plan für dich, für dein Leben, für deinen Alltag, für die Zeit, die du hier auf dieser Erde bist, von Anfang bis zum Ende. Ich vermute, Gott hat wahrscheinlich im Allgemeinen keine feste Meinung dazu, ob du auf der linken oder auf der rechten Bettseite schläfst. Aber viele Verse machen uns schon klar, es ist Gott nicht egal, was du mit deinem Leben auf Erden machst. Es reicht ihm nicht aus, dass du einfach nur die absoluten No-Gos vermeidest und sozusagen sagst, steck mir eine große Wiese ab und ich, solange ich nicht an den Zaun komme, ist ja alles bestens. Und es entspricht auch nicht seiner Vorstellung, dass du einfach dein Ding machst und er die Aufgabe hat, deine Pläne, deine Vorstellungen zu segnen und es möglichst easy zu machen, dass du da durchkommst. Gott hat einen ganz konkreten Plan für dich. Gott hat dich gemacht. Gott weiß genau, welche Talente du hast, welche Gaben du hast, was in dir drin ist, wo du einzigartig bist. Und er hat dich gemacht zu einem Zweck und er hat einen Plan für dich. Und deswegen möchte ich dich heute auffordern, pack mal deine Pläne zur Seite. Wir sind in der Predigtreihe Less is More, wie wir gerade eben hier auch in dem Intro nochmal gesehen haben. Und ich frage dich, wer macht denn deine Pläne für dein Leben? Wie du mit deinen Finanzen umgehst, deinen Wohnort wählst, was du für eine Karriere machst, wo du in deinem Job bist, was du tagtäglich machst, welche Hobbys du hast. Wie sehr kann Gott in dein Everyday Life, in deinen Alltag hineinsprechen? Wie sehr kann Gott durch dein Leben tatsächlich sein Reich bauen? Wie viel Raum lässt du ihm da? Und mein Appell an dich heute in Less is More ist, Lass deine Pläne, pack sie weg. Weniger von deiner Planung. Mehr Gottes Planung in deinem Leben. Aber wie? Wie machen wir das? Und ich glaube, ein Schlüssel dafür ist folgender Bibelvers. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust. Dann wird er dich den richtigen Weg leiten. Meine Mutter hat diesen Bibelvers geliebt und manchmal auch ein Stück weit als Waffe gegen andere Leute verwendet, die eher so kopfmäßig sind, haben gesagt, genau, da steht's doch, da steht's. Vertrau auf dein Herz, mach einfach, was dir gerade so in den Sinn kommt, folge deinen Gefühlen, denk nicht so viel, dann wird es schon gut werden und dann bist du auf den Wegen des Herrn. Nein, nein. Das hier ist nicht ein postmoderner Satz, der einfach nur sagt, denk weniger nach und mach einfach mal und der Herr wird sich schon dahinter stellen. Im Alten Testament, im Hebräischen, steht das Herz nicht wie bei uns einfach nur für Rosemunde Pilcher und Romantik und wir machen einfach mal und wir folgen unseren Gefühlen, sondern das Herz ist das Innerste. Ja, es sind die Gefühle, aber es ist auch der Verstand. Es ist das ganze Denken gewesen. Wenn jemand im Alten Testament von Herz redete, dann meinte er, das Innerste des Menschen komplett mit Herz, Gefühle, Verstand, mit allem, was dazugehört. Das heißt, in dieser Bibelstelle ist dieses Vertraue mit dem Herzen und mit dem Verstand, das sind Synonyme, das sind nicht Gegensätze. Demjenigen, der das geschrieben hat, ging es nicht darum zu sagen, hey, mehr Herz, weniger Verstand, sondern ihm ging es darum, dass er sagte, vertraue dem Herrn. Weniger deinem Verstand. Es ging um Herr versus dir, nicht um Herz versus Verstand. Und Vertrauen ist die Grundvoraussetzung, damit wir wirklich unsere Pläne zur Seite geben können und Gottes Pläne in unser Leben hineinlassen können. Das Wort Vertrauen hat eigentlich so die sinnhafte Bedeutung, sich mit vollem Gewicht auf etwas stützen. Und ich habe vorhin ein Experiment gemacht. Ich habe mir diesen Stock hier mitbringen lassen und ich stand da vorne rum und habe mich mal so ein bisschen dagegen gelehnt. Und es war interessant, eure Reaktion zu sehen. Er hat gesagt, oh, was hast du denn? Und ich habe auch festgestellt, so ein Stock ist praktisch. Man kann sich da lässig dagegen lehnen. Wenn man nirgendwo was zum Anlehnen hat, steht man trotzdem irgendwo aufgeräumt rum. Und man kann damit so ein bisschen rumlaufen. Und man sieht auch sehr extravagant vielleicht aus. Wenn er jetzt schwarz wäre mit so einem Silberknauf, wäre das so ein bisschen exzentrisch irgendwo. Ist schon irgendwie nice. Aber wenn ihr mich damit beobachtet, dann merkt ihr eine Sache. Ich brauche ihn nicht. Wenn ich jetzt nach Hause kommen würde, würde ich den irgendwo hinstellen und dann würde der eine Weile gut stehen und dann ist gut. Meine Oma, 91 Jahre alt, die geht nicht so mit einem Stock um. Meine Oma braucht ihren Stock, um wirklich von A nach B zu kommen. Es gibt keinen Schritt, den meine Oma macht, ohne ihren Stock. Wenn sie einen Raum durchqueren möchte, nimmt sie ihren Stock. Und du merkst, vorsichtig, ganzes Gewicht auf den Stock, Schritt nach vorne, Stock verwenden. Ganzes Gewicht auf den Stock, Schritt nach vorne. Meine Oma vertraut diesem Stock, dass er sie davor bewahren wird, hinzufallen. Dass er ihr das Gleichgewicht geben wird. Dass er sie von A nach B bringen wird. Wo meine Oma ist, ist ihr Stock. Das ist ein Sinnbild. Stützt du dich auf deinen Verstand und hast du den Herrn einfach nur so ein bisschen als nettes Accessoire mit dabei? Oder vertraust du, stützt du dich mit allem auf den Herrn. Und wenn du dich mit allem auf den Herrn stützt, dann kannst du auch nicht alleine stehen. Wenn jetzt einer vorbeikommt und diesen hier machen würde, dann würde ich dabei umkippen, weil ich mein Vertrauen wirklich auf diesen Stock gestützt habe. Wir sollen tatsächlich unser Vertrauen ganz auf Gott stützen. Wenn wir unsere Pläne machen, dann machen wir sie so, dass wir es alleine schaffen können. Wenn wir Gottes Pläne in unser Leben hineinnehmen, dann sind es auf einmal Pläne, die wir nicht alleine schaffen können, da wir wirklich eine Hilfe brauchen. Ich möchte dich heute also einladen, stütz dich auf den Herrn. Und ich nenne dir jetzt 3 Gründe, warum du viel lieber auf dich selbst vertraust und warum du nicht dich auf den Herrn stützen willst. Das erste ist, wir denken, wir wissen es besser. Ich glaube, jeder von uns hat immer noch ein verzerrtes Gottesbild. Wir zweifeln daran, dass Gottes Wille für uns wirklich das Beste ist. Eigentlich wissen wir ja doch besser, was gut für uns ist. Eigentlich haben wir schon eine ganz konkrete Vorstellung, was wir gerne hätten. Zweitens, wir denken kurzfristig. Was ist heute? Was ist morgen? Wann gehe ich in Rente? Gottes Blick ist von heute, von dieser Sekunde, in der er dir Atem gibt, bis in Ewigkeit. Unser 3. Grund, warum wir lieber auf uns selbst vertrauen, wir denken in allererster Linie an uns selbst. Wir sind egozentristisch. Wir denken erst ich. Und wenn es mir gut geht, dann kann ich abgeben. Wenn ich gut versorgt bin, dann kann ich auch anderen irgendwo helfen. Aber was sagt Gott? Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht erst ich, dann die anderen, sondern erst Gott und dann wir anderen. Wisst ihr, was mir neulich passiert ist? Ich saß beim Frühstück. Wenn alle aus dem Haus sind, liebe ich es, dann bin ich einfach zu Hause, dann lese ich Bibel, dann bete ich, mein Tee hat gedampft, ich habe meine App aufgemacht. Da hieß es, bete heute dieses Gebet. Ich dachte, okay. Und ich habe angefangen und las es. Und da stand Folgendes. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib mir alles, was mich führe zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Ich habe das gelesen. Und mein erster ungefilterter Sekundenbruchteilgedanke war, no way, das bete ich nicht. Mm-mm. Herr, da bin ich gerade nicht. Nimm mir alles her, gib mir alles her, auf keinen Fall. Ich habe es gerade schwierig genug, es ist kompliziert genug, ich mag gerade keine Herausforderungen. Das will ich nicht. Als ich den Vers gelesen habe, nimm mir alles, was mich hindert, zu dir zu kommen. Hey, da sah ich das Leben Hiobs, nur dass es meins war. Ich habe gedacht, okay, das heißt, ja, meine Familie, mein Hund, mein Haus, keine Ahnung, alles weg. Dann, ja, was hindert mich denn, zu Gott zu kommen? Wenn das alles weg wäre, dann hätte ich viel mehr Zeit. Insofern, das wird alles gehen, wenn ich das jetzt bete. Vorsichtig, vorsichtig. Gib mir alles, was mich führe, zu dir. Am besten bete ich eigentlich, wenn Situationen wirklich schlimm sind. Also insofern wird irgendwas ganz Schlimmes passieren, wenn ich das jetzt nur bete. Das will ich nicht. Instinktiv, also shame on me, habe ich dieses Gebet gleich mal weggeklickt. Ich habe gesagt, mal gucken, was das nächste ist. Das war viel besser. Da stand dran, ich suche dich her, lass mich stille werden vor dir. Ich dachte, naja, ich suche dich her, lass mich stille werden vor dir. Und dann dachte ich mir, darf das sein? Darf das sein, dass es ein Gebet gibt, dass ich einfach sage, oh nee, das läuft mir jetzt gerade nicht gut rein, das will ich nicht? Ist das Problem, ist das Problem bei dem Gebet oder ist das Problem bei mir? Was offenbart denn diese Haltung jetzt gerade über mich? Was erkenne ich denn da? Und dann habe ich mich entschieden, okay, Gott nahe zu sein, das ist doch das, was ich will. Es ist doch, dieses Gebet hat doch alles, was ich möchte. Nimm, was mich hindert, zu dir zu kommen. Gib mir, was mich zu dir hinbringt. Ich will doch Gott nahe sein. Ich stand da und sagte, okay, Herr, lass reden. Herr, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Und dann habe ich mich gefragt, und was ist das jetzt? Was wird kommen? Und ich fragte Gott, was kommt jetzt? Und ich hatte das Gefühl, dass seine Antwort war, Jesse, ich nehme dir deine Angst. Deine Angst hindert dich wirklich, vor mich zu kommen. Du hast Angst, dass wenn du dich mir ganz aussetzt, dass ich vielleicht doch nicht so gut bin, wie du denkst. Dass ich dir vielleicht doch nicht begegnen möchte. Dass vielleicht du der einzige Mensch bist, von dem ich sage, ich bin enttäuscht von dir. Dass das, was du anderen Leuten predigst, dass das für alle anderen gilt, aber nicht für dich. Und ich dachte mir, ja, Herr, du hast recht. Der Grund, warum ich oft nicht zu dir komme, ist, dass ich Angst habe, dass du sagst, ich finde alle toll und meine Gnade reicht für alle, aber du bist Saul. Du bist der Typ, den ich verworfen habe, weil du hast es einfach nicht gebracht. Ich dachte mir, ja, Herr, nimm mir diese Angst. Und ich habe weiter gebetet. Und ich fragte Gott, okay, Herr, und was willst du mir geben? Gib mir, was mich führe zu dir. Und in meinem Gebetsdialog mit Gott hatte ich das Gefühl, dass Gott sagt, ich will dir Vertrauen geben. Ich will dir wirklich in dein Herz hineingießen, nicht nur in deinen Kopf, sondern in dein innerstes Wesen, dass ich gut bin. Ich will dich zu mir führen. Aus lauter Liebe, aus lauter Güte, aus lauter Gnade habe ich dich zu mir gezogen. Ich möchte, dass das tiefer in deinem Herzen verankert wird. Und ich sage euch, es fällt einem leicht, dann zu beten, mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Seitdem bete ich dieses Gebet häufig. Und es ist mir ein echter Segen geworden. Ich möchte dich einladen. Bete dieses Gebet diese Woche. Denn vielleicht geht es dir wie mir. Vielleicht hast du auch ein verqueres Gottesbild. Vielleicht ist es für dich ein immenser Glaubens- und Vertrauensschritt, dieses Gebet zu beten. Aber versuche, in so einen Gebetsdialog mit Gott zu kommen. Und sei offen für das, was immer Gott zu dir sagen möchte. Vielleicht sind es andere Sachen. Vielleicht ist es Bitterkeit, die dich hindert. Oder Zorn. Ein schlechter Medienkonsum kann es auch sein. Oder ein nicht mehr ganz so passendes Verhältnis, das du zu deiner Mitarbeiterin entwickelt hast. Hab Mut und frag Gott, was ist es? Und vielleicht bist du da oder hörst die Predigt und denkst dir, hey, da bin ich nicht. Ich möchte dir sagen, Ehrlichkeit und Authentizität in der Beziehung mit Gott ist das Wichtigste. Er überfordert dich nicht. Wenn du sagst, ich verstehe das, ich weiß, was du sagst, aber ich bin nicht an dem Punkt, dass ich beten kann, Herr, nimm mir alles, was mich hindert von dir. Dann möchte ich dich einladen, bete, Herr, du siehst mich und du kennst all die Verletzungen in meinem Leben und du weißt, warum ich bin, wie ich bin und warum es mir so schwer fällt, auch dir zu vertrauen, obwohl ich weiß, dass du gut bist. Herr, offenbar du die Lügen in meinem Leben, an denen ich festhalte. Herr, ich bitte dich, komm du und schenk du mir Heilung da, wo ich daran gehindert bin, dir wirklich voll zu vertrauen. Und ich möchte dir vertrauen und ich bitte dich, nimm Lüge weg und gieß Wahrheit in mein Herz, dass du gut bist. Gieß Wahrheit in mein Herz. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denk an ihn, was immer du tust. Dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Lern dich wirklich auf Gott zu stützen. Und mach Butter bei die Fische. Nicht nur beten, sondern wirklich, hab den Mut, leg deine Zeit, leg dein Geld, leg deine Karriere, leg deine Zukunft, deine Bequemlichkeit, deine Vorstellung von, wie dein Leben zu sein hat, in die Hände Gottes. Sag, Herr, du hast den besseren Plan für mein Leben. Ich möchte, dass dein Plan in meinem Leben wirklich zur Geltung kommt. Und konkret auf den Kärtchen, die ihr habt, stehen folgende Punkte drauf. Nimm dir diese Woche vor, wann immer du was zu planen hast, dass du erstmal alles zur Seite legst, still wirst und Gott um seine Führung bittest. Und hab auch dabei ein Ohr offen, was du denkst, dass Gott sagen möchte in der Situation. Und sei bereit, jederzeit deine Pläne zur Seite zu legen, wenn du die Gelegenheit hast, Gott oder anderen Menschen zu dienen. In all dem gibt es eine Zusage für dich. Stütz dich nicht nur auf den Herrn. Der Herr ist kein lebloser Stock, sondern das Tolle ist, in dem Moment, wo du dich auf den Stock stützt, also nein, wo du dich auf den Herrn stützt, nicht auf den Stock, wird der Herr dich stützen. Er ist nicht nur ein Stock, sondern er greift dir unter die Arme. Er hält dich. Wenn dein Fuß anfängt zu gleiten, ist er derjenige, der dich festhält. Gott wird dich stützen. Hey, das Leben nach Gottes Plänen ist kein Spaziergang. Aber Gott ist mit dir. Gottes Pläne sind ohne seine Hilfe nicht machbar. Aber er ist derjenige, der dich hält. Und in dem Maße, wie Gottes Pläne in deinem Leben Raum gewinnen, wächst du in dem Vertrauen zu ihm. Das ist mein Übungsfeld. Wirklich Gott zu vertrauen und meine Kontrolle aufzugeben. Und so mit Gott nicht umzugehen wie mit so einem Flanierstöckchen. Zu sagen, ja, ist auch in meinem Leben. Sondern wirklich zu sagen, Gott, alles was ich bin, ich stütze es auf dich. Und ich verlasse mich drauf, dass du mich hältst, dass du mich trägst. Das ist der Ort, wo du Vertrauen lernst, wo du Wunder erlebst, wo du Gott erfährst, wo dein Leben eng verbunden ist mit Gott. Und ich möchte deswegen zum Schluss sagen, Gott hat den besseren Plan für dein Leben. Pack deine Pläne ein. Stütz dich auf den Herrn. Und Gott wird dich stützen. In Kolosser 2, 9 bis 11 betet Paulus ein Gebet für die Kolosser. Und mit diesem Gebet möchte ich jetzt abschließen. Ich möchte dieses Gebet dir zusprechen. In diesem Gebet sichert Gott den Kolossern zu, dass wenn sie den Willen Gottes suchen, Gott derjenige ist, der ihnen seine Kraft geben wird. Deswegen nimm das jetzt als ein Gebet für dich. Und Paulus schreibt, ich bitte Gott, dass er dir durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Denn dann kannst du ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Hey, und du wirst imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass dein Leben Früchte tragen wird. Und du wirst Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, er wird dich mit der ganzen Kraft ausrüsten, die du brauchst, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben.
Amen.